wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Get it.
Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, liebe Steffi. Und hallo, liebe Zuhörende, Zuhörenden. Scheiße.
Hallo, liebe Sarah. Und auch von mir hallo an alle, die uns zuhören.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Bestens.
Wir hatten ja jetzt eine Woche Pause. Ich habe
War das
alles
nicht herrlich?
Verlernt und vergessen. Und ich weiß nicht mehr,
Same.
Wie man
redet. Geht mir genauso. Aber schön. Irgendwie war es auch schön, mal ein kleines Päuschen zu machen, muss man sagen, oder?
Ja, ja.
Es hat so ein bisschen den Druck rausgenommen, weil jede Woche eine Folge zu droppen, das ist schon next level.
Ist schon krass, dafür haben wir noch nicht genug Follower. Und wir haben viele Follower.
Oh yeah, baby. War auch schön, da hatte man wirklich mal Zeit in Ruhe, sich die ganzen Trash-TV-Formate nochmal anzugucken, die man gucken wollte.
Ja, ist so. Ich habe das komplette Sommerhaus durchgeguckt.
Echt?
Ich hab's mir angetan, ja.
Boah, krass. Jede Folge?
Jede Folge.
Boah, dann bin ich gespannt, was du dazu gleich sagst, weil ich weiß nur, wer gewonnen hat und bin darüber sehr froh.
Ich bin auch sehr froh.
Aber ich weiß halt absolut nicht, was noch gegangen ist. Ich hab dafür die neueste Folge Bachelor in Paradise gestern geguckt, du auch?
Same.
Und okay, du bist auf jeden Fall besser vorbereitet als ich.
Ach, du hast sie nicht geguckt?
Doch. Aber ich habe ja Sommerhaus nicht geguckt und ich dachte, ich könnte es jetzt wieder aufwiegen, indem ich jetzt ganz toll gestern die neue Folge geguckt habe, aber offenbar nicht, naja.
Ist nicht schlimm, weil Bachelor in Paradise ist ja das Format unseres Herzens und
das ist es.
Sommerhaus ist, ich meine, du kannst dir wahrscheinlich denken, was passiert ist. Nicht viel anderes als in den anderen Folgen auch.
Denke ich mir. Ganz im Gegensatz zu Bachelor in Paradise.
Richtig.
Apropos, hast du mitbekommen, dass jetzt Princess Charming im Fernsehen gezeigt wird?
Ja, und dass da so eine krasse Kolumne vom Spiegel gedroppt
Fokus,
wurde.
Fokus, nicht Spiegel.
Oh, sorry.
So eine Kolumne voller Hate?
Ja.
Also, ehrlich gesagt, darüber reden wir vielleicht nachher auch noch mal kurz, oder?
Machen wir. Ich habe sie nicht gelesen, sie wurde ja schon wieder aus dem Netz genommen.
Es gibt aber bei
Auszüge habe ich, ja.
Ja, die können wir gleich mal vorlesen.
Ja.
Freue mich richtig drauf, dann richtig sauer zu sein.
Ist geil. Ordnung.
Vielleicht lesen wir dann noch die 1-Sterne-Bewertungen von Mordlust, weil da werde ich auch immer richtig sauer.
Ich freue mich auf unsere erste 1-Sterne-Bewertung.
Boah.
Das ist eine Lüge. Ich würde weinen.
Ich werde auch weinen. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch jetzt bereit für Hater. Mir egal. Nee, ist mir nicht egal. Bitte gebt uns keine 1-Sterne-Bewertung. Apropos 1-Sterne-Bewertung. Hast du einen Song?
Ich habe einen Song. Und das ist keine 1-Sterne-Bewertung. Es ist eine richtig solide 5.
Oh, wow.
Für uns vielleicht eine 4,5.
Okay.
Für uns eine 4,5, weil... Also es ist ein Song, den haben wir sehr gerne vor langer Zeit gehört.
Okay.
In einer Gruppe. Und
oh wow, ich erinnere mich. Ich weiß, welchen Song du hast.
Ja, und ich finde, es ist an der Zeit, weil wir haben diesen Song dann aufgehört zu hören, aus bestimmten Gründen. Und ich finde, es ist an der Zeit, diesen Song wieder zurückzuholen, weil es ist einfach so ein richtig, richtig guter Song. Ich rede von Bed of Roses.
Oh yeah.
Ach, so ein guter Song einfach.
Es kostet mich alles, jetzt nicht zu singen.
Oh, ich finde, wenn der läuft, fühlt man den halt auch richtig. Bed of Roses von
Bon Jovi.
Genau, von Bon Jovi.
Ist ein geiler Song.
Danke. Aber was hast du?
Ja, ich habe diesmal wieder einen traurigen Song.
Ein trauriger Song ist gut.
Weil es ja Sad Songs from Mythos und Wahrheit. Und dann kann man das auch mal wieder... Ich habe vielleicht eventuell... vielleicht ist es der traurigste Song, den es gibt. Vielleicht ist es auch nur einer der traurigsten Songs, die es gibt.
Oh no.
Er ist aus den frühen 2000ern. Und man denkt es erstmal so... Oh, Stefanie, du übertreibst es richtig mit deiner Sadness. Aber wenn man den nochmal hört, denkt man so... Wow, es ist Fix You von Coldplay. No. Ich würde schon sagen, dass es einer der allertraurigsten Songs aller Zeiten ist.
Auf jeden Fall. Das ist auch noch einer der Songs, als Coldplay noch gut war. Und ich spreche es einfach aus. Also Coldplay
es gibt ja ein neues Album, vor ein paar Wochen ist das dropped, das habe ich noch nicht gehört.
Ich höre da auch nicht rein. Ich boykottiere diese Band jetzt. Das ist auch falsch eigentlich.
Echt? Warum denn?
Naja, Viva La Vida war noch so ein richtig gutes Album und alles, was danach kam, war einfach nur noch Mist.
Nee, da würde ich dir nicht zustimmen.
Das ist in Ordnung. Ein bisschen in Ordnung, nur.
Ich sag nur, wer Cola als liebste Capri-Sonnensorte hat.
Der darf auch Coldplay ab jetzt scheiße finden.
Ich hoffe, es aber Fix You, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Auf jeden. Das akzeptiere ich sofort. Oh, krass, habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ist jetzt so ein Song für die Jahreszeit.
Total.
Boah, ich weine jetzt schon. Finde ich eine gute Songauswahl von uns beiden, muss ich sagen.
Finde ich auch, da muss ich dir zustimmen.
Kommt in die Playlist bei Spotify, weil Stefanie immer noch keine Deezer-Playlist gemacht hat.
Ich mache jetzt bald eine Deezer-Playlist. Shame on you. Ich habe überlegt, ob wir die Playlist bei meiner Party hören können, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist zu sad.
Es ist zu sad.
Wir können ja nicht auf einer Party auf einmal Fix You hören.
Wann ist deine Party?
Sage ich jetzt nicht im Fernsehen. Wir sind nicht im Fernsehen. Meine Party ist, Sarah, wenn du dich nochmal erinnern willst.
Es ist.
Ich sag's jetzt und ja, genau.
Ja, okay, dann muss ich nämlich meinen Dienst am nächsten Tag in Falkenlust tauschen.
Ja, das musst du. Ich möchte nämlich jetzt mal an dieser Stelle auch mal sagen, und dann geht auch ein großer Shoutout raus, meine Westfalen-Freunde kommen.
Ich freue mich.
Ich auch. Die haben sich sogar extra ein Hotelzimmer gebucht.
Das ist crazy. Ich hoffe nicht, mega geil. Bei dir.
Nee, da, wo das Foto vom AKM im Fenster hängt. Hier die Straße runter.
Auch gut. Wir sind weiter bei deiner Trilogie.
Es ist eine Trilogie, aber ich habe jetzt überlegt, dass ich jetzt den zweiten Teil mache und den dritten Teil dann irgendwann anders, aber nicht, wenn ich nächstes Mal dran bin, sondern ich muss auch mal wieder, also das ist jetzt für mich erstmal letzte Griechenfolge.
Aber warum dann so ein krasser Cut?
Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt kommt Weihnachten und so, da möchte ich, glaube ich, mal, ich möchte mich da mal in eine andere Mut begeben. So, ich möchte mal wieder aus Griechenland raus. Okay. Das ist aber auch in Ordnung. Also wir machen jetzt die zweite Folge Amazon und irgendwann, wenn keiner mehr damit rechnet, dann droppe ich die dritte.
Ist auch in Ordnung. Ist ein wildes Konzept.
Es ist ein wildes Konzept, aber es ist ja unser Ding.
Das ist unser Ding.
Ja, soll ich starten?
Raus, ja.
Ja, gut. Wie ich schon jetzt gerade gesagt habe und wie, glaube ich, ein jeder weiß, der Mythos und Wahrheit seit längerem verfolgt, geht es heute um die Amazon. Ich gebe einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge, die ich gemacht habe, weil die ist ja jetzt mittlerweile schon 3 Wochen her. Wir haben gelernt, wie ein Amazonenstaat gegründet wurde, ein Staat, der nur aus Frauen besteht, in Themyscira. Wer jetzt absolut nicht weiß, was Amazonen sind, wo Themyscira liegt und was ein Staat ist, der sollte A, nochmal zur Schule gehen und B, sich einfach mal unsere vorletzte Folge nochmal anhören. Dieser Frauenstaat wird von 2 Königinnen gleichzeitig regiert und bezeichnet sich quasi dadurch aus, dass er aus super krassen Kriegerinnen besteht, die auf der einen Seite irgendwie von Ares abstammen, dem Kriegsgott, und auf der anderen Seite von Skythen, richtig krassen Reiterkriegern. Und die haben genau eine richtig, richtig krasse Grundregel, nämlich, dass sie sich niemals in einen Mann verlieben dürfen. Denn Männer kommen im Staat der Amazonen nicht vor.
Ich finde, es ist eine gute Grundregel generell.
Dazu kann ich nichts sagen. Es geht weiter. Letztes Mal habe ich schon angeteasert. Die Amazonen, die in diesem Amazonenstaat leben, werden in kurzer Zeit aufgrund ihrer zahlreichen, ich sag mal, Kriegeszüge recht berühmt in den umliegenden Gebieten und auch weit über Themyscira hinaus. Und auch ein spezieller Mann hört von ihnen und will sie dann für seine Zwecke nutzen. Es ist ein gewisser Eurystheus. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, aber wahrscheinlich erinnert sich niemand mehr an den Namen. Und deswegen reden wir jetzt mal kurz darüber, wer dieser Eurystheus ist. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute absolut keinen Plan haben, wer das sein soll. Aber schon mal was von der Sache gehört haben, mit der Eurystheus in einem unmittelbaren Zusammenhang steht, nämlich von den sogenannten 12 Taten des Herakles. Diese 12 Taten, die Herakles nämlich erlebt hat, die hat er sich nicht einfach alle selbst ausgedacht, weil er, keine Ahnung, gerne berühmt werden wollte oder so wie im Disney-Film, sondern die hat er alle im Auftrag von Eurystheus erledigt. Und wie es dazu kam, und weil wir wissen wollen, wie es dazu kam, und weil es auch ein bisschen was mit der Story heute zu tun hat, machen wir einen kurzen Exkurs in die altvordere Zeit im Griechenland. In eine Zeit, zu der zufällig zwei Frauen gleichzeitig schwanger sind. Eine Frau davon ist die Mutter von Eurystheus, ihrerseits abstammend vom Helden Perseus. Und die andere Frau hieß Alkmene und stammte ebenfalls von Perseus ab. Die wiederum war schwanger von Zeus und zwar mit Herakles. Und jetzt kommen in dieser Geschichte zwei Dinge zusammen, die sich als sehr ungünstig für den ungeborenen Herakles herausstellen werden. Nämlich erstens Zeus' Ehefrau Hera, und wir haben ja schon gesagt, dass sie nicht sehr nett oder zimperlich ist, findet das heraus, dass Zeus mit Alkmene eine Affäre hatte und die schwanger ist. Zweitens, es gibt ein Orakel, dass das Erstgeborene dieser beiden Babys später der König von Mykene werden soll. Hera will halt auf gar keinen Fall, dass der Bastard ihres Mannes der König von Mykene wird. Also verkürzt sie die Schwangerschaft von Eurystheus' Mutter um 2 Monate, damit dann Eurystheus eben der König von Mykene und Tyrins wird. Und so kommt es dann später auch. Alkmene wiederum hat dann nach der Geburt von Herakles richtig viel Angst, dass Hera ihm etwas antun könnte. Und deswegen macht sie was, was wir schon aus der Vergangenheit aus mehreren Geschichten kennen. Sie setzt ihr Baby aus. In diesem Fall aber nicht, um es loszuwerden, sondern um ihn vor der Rache der Hera zu schützen. So, die versteckt also Herakles irgendwo in einem Gebirge, wie immer. Und da wird er aber gefunden von seiner Halbschwester Athena. Und Athena findet Herakles ziemlich sweet und kümmert sich auch später, wenn er erwachsen ist, noch gut um ihn. Und jetzt nimmt sie ihn erstmal mit hoch zum Olymp, wo sie ihm ausgerechnet Hera gibt. Hera aber so austrickst, dass sie nicht merkt, dass es Herakles ist und ihn erstmal an die Brust legt und ihm ihre Milch gibt. Und das ist natürlich jetzt krass, weil jetzt hat Herakles die göttliche Muttermilch bekommen und wird dadurch super stark. Er kriegt Superkräfte dadurch und Hera merkt dann aber doch, dass es Herakles ist und schleudert ihn, während er noch an ihrer Brust liegt, vom Olymp runter. Dabei spritzt ein bisschen Milch, auch vom Olymp runter, und daraus entsteht die Milchstraße. Das ist jetzt mein Funfact, den ich ohne einen Spieler einfach hier rausgehauen habe.
Wusste ich tatsächlich, hatte mal eine intensive Herakles-Uni-Phase.
Same.
So, wer nicht? Ah, okay, vielleicht alle, die nicht alte Geschichte oder Archäologie studieren.
Ja, ich glaube, in so einem BWL-Studiengang hast du keine intensive Herakles-Phase. Athena bringt jetzt Herakles zu Alkmene zurück und da kann er jetzt auch aufwachsen und erlebt sehr viele Abenteuer und tötet sehr viele Monster. Und kriegt halt auch seinen Ruf, wie alle Helden halt, über seinen Wohnsitz hinaus. Und auch Eurystheus hört von den Taten des Herakles und er ruft ihn dann an seinen Hof, damit Herakles für ihn arbeitet. Aber Herakles denkt sich natürlich nö und sagt, nee, mach ich nicht. Das hätte ich ehrlich gesagt auch gemacht, war aber jetzt nicht der schlauste Move, weil dann ist Hera jetzt wieder sauer auf Herakles, weil er das abgelehnt hat, für Eurystheus zu arbeiten. Und schlägt daraufhin Herakles mit einem Anfall von Wahnsinn, in dessen Verlauf er seine eigenen Kinder und seine Frau Megara tötet. Schon nicht so geil. Und als er dann wieder zu sich kommt, ist er natürlich sehr, sehr traurig und betrübt und will unbedingt diese Taten sühnen. Und wenn man Taten sühnen will, geht man natürlich nach Delphi und holt sich ein Orakel und fragt, wie man es schaffen kann, seine Taten zu sühnen. Und das Orakel Delphi sagt ihm dann eben, dass er zu Eurystheus gehen und für ihn arbeiten soll. Und das macht er dann auch. Und so kommt es dann halt dazu, dass Eurystheus und Hera sich zusammen die 12 Taten für Herakles, ursprünglich sollten es mal nur 10 sein, aber dann erkennen die 2 nicht an, wie dem auch sei. Jedenfalls denken die sich eine krasse Geschichte nach der anderen aus, die eigentlich dafür sorgen soll, dass Herakles stirbt. Die denken sich halt Geschichten aus, die er machen soll, die theoretisch unmöglich zu accomplishen sind. Kurzer Spoiler aber, in den ersten 8 Taten stirbt er schon mal nicht. Und die 9. Tat ist dann das, wo die Amazonen ins Spiel kommen. Eurystheus hat ja, wie ich schon gesagt habe, von den unbesiegbaren Amazonen gehört und möchte jetzt Herakles nach Themyscira schicken, um ihn endgültig loszuwerden. Darum gibt er ihm den Auftrag, den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte zu besorgen. Und wir wissen ja schon, die Gürtel sind für die Amazonen sehr wichtig und ausgerechnet der Gürtel der Hippolyte wurde dieser Königin von niemand anderem als von ihrem Vater Ares geschenkt. Man kann sich also schon vorstellen, das könnte ein schwieriges Unterfangen werden. Und deswegen stellt Herakles sich jetzt auch eine Flotte zusammen und segelt Richtung Themyscira. In dieser Flotte drin, mit an Bord, ist ein Freund von Herakles, den wir schon sehr gut kennen. Wer ihn nicht sehr gut kennt, dem lege ich unsere 8. Folge nochmal ans Herz. Es ist Theseus, der König von Athen. Und die segeln jetzt los. Und auf dem Weg macht sich Theseus schon ziemliche Sorgen, weil Herakles ist eher so ein Mann der Tat. Theseus ist aber der Ansicht, dass es wahrscheinlich jetzt nicht so klug wäre, einfach hinzustürmen und alle Amazonen zu versuchen niederzumetzeln. Deshalb ist er extra mitgekommen, weil er gerne versuchen will, das alles für seinen Buddy Herakles zu regeln. So, und als sie, ja, ist ein, oh, manche sagen so, manche so. Und jetzt fahren sie halt nach Themyscira und als sie dann mit den Schiffen da auch ankommen, sehen sie schon, dass da, wo sie anlegen wollen, das gesamte Amazonenheer auf ihren Pferden steht und in ihre Richtung schaut. Also die wissen schon, dass sie kommen und stellen sich denen entgegen. Und das ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass der Staat der Amazonen von außen angegriffen wird. Und dass sozusagen diese, die sogenannte zivilisierte Welt, also die patriarchisch organisierte Welt, mit diesem Frauenstaat aufeinander trifft. Und es gibt halt jetzt dieses Face-Off da, wo die Schiffe anlegen und alle Amazonen stehen da halt wie Statuen auf ihren Pferden. Und als erstes steigt Theseus ab vom Schiff, alle anderen bleiben noch an Bord, beziehungsweise Herakles steigt auch ab, hängt vorm Schiff rum und Theseus geht erstmal zu Hippolyte. Und dann begrüßt Hippolyte ihn und sie unterhalten sich kurz, so. Und dadurch kommt es jetzt erstmal noch nicht direkt zu Kriegshandlungen, sondern Theseus erklärt jetzt Hippolyte komplett, was Sache ist, sagt ihr komplett ehrlich, so pass mal auf hier, mein Freund Herakles, der hat so eine richtig schwere Kindheit, erzählt ihr die ganze Sache mit der Kindheit, mit dem Wahnsinn von Hera, mit Eurystheus, dass er das jetzt machen muss, dass sie halt den Gürtel haben müssen, dass es ihnen auch total leid tut, dass sie jetzt hier keinen Krieg machen wollen. Und Hippolyte findet auch Theseus recht sympathisch, sieht aber immer das also guckt aber auch zwischendurch zu Herakles rüber und denkt so, dieser Herakles scheint aber jetzt irgendwie nicht so der netteste Homie zu sein. Und dann zweifelt sie auch so ein bisschen an Theseus Worten, weil sie denkt so, wenn der jetzt mit dem befreundet ist, ist der vielleicht auch nicht so nett, wie er tut. Und dann haben die halt da diese Unterhaltung und die reden sehr, sehr lange. Und in dieser Zeit, in dieser sehr langen Unterhaltung passiert, also es gibt viele verschiedene Versionen von dem, was jetzt passiert. Ich entscheide mich jetzt aber für eine Version, die ich gerne erzählen möchte, die weniger kacke ist als alle anderen Versionen. In dieser Unterhaltung verliebt sich Hippolyte in Theseus und Theseus auch in Hippolyte. Sie verlieben sich ineinander während ihres ersten Gesprächs. Früher, da war das noch gut. Da konnte man nach dem ersten Date sagen, komm, wir gehen zusammen nach Griechenland. Jedenfalls sagen die dann, ja gut, ja komm, dann gehen wir mal aufs Schiff, essen was, trinken was. Und Hippolyte so, ja okay, gehen die so aufs Schiff. Und während sie auf dem Schiff sind, merkt Hera oben auf dem Olymp, scheiße, das läuft hier nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, verkleidet sich als Amazone und geht nach unten und stachelt jetzt die Amazonen an und sagt so, was passiert hier? Guck mal, die entführen hier eure Königin. Lasst mal zusehen, dass wir die fertig machen.
Was die nicht vielleicht auch im echten Leben gemacht haben? Im
echten Leben. Manche sagen so, in manche
Variante.
So. Ja. Ja, es gibt natürlich die Variante, dass Theseus Hippolyte entführt hat. Aber ehrlich gesagt, ich muss jetzt auch sagen, ich glaube nicht, dass Hippolyte sich gegen ihren Willen hätte entführen lassen, während das ganze Amazonenheer hinter ihr stand. Man muss jetzt auch sagen, die hatte ja auch gar nicht vor, mit ihm jetzt mitzugehen, sondern die wollten erstmal nur aufs Schiff. Aber jetzt greifen halt die Amazonen an und die müssen schnell fliehen. Also ist jetzt Hippolyte dummerweise an Bord und sie fahren weg. Und Hippolyte geht jetzt aber auch mit Theseus nach Athen. Und ich sag, freiwillig. So.
Muss ja auch ein bisschen romantisch sein.
Ist es romantisch? Schöne ja. Geschichte, ja, total toll. Niemand wird hier geraubt. Sie gehen nach Athen, heiraten, kriegen ein Kind zusammen, alles toll. Und Hippolyte ist super glücklich mit Theseus und Hippolytos, von dem wir ja auch schon in Folge 8 gehört haben. Und die Amazonen denken aber, ja, scheiße, unsere Königin wurde entführt und machen sich auf, um sie zu retten. Jetzt sind aber die Amazonen ja keine großen Seefahrerinnen. Das heißt, sie müssen jetzt mit den Pferden reiten, was sich natürlich als problematisch herausstellt, weil sie halt jetzt im Winter reiten müssen und immer warten müssen, bis irgendwelche Meerengen zugefroren sind, damit sie darüber reiten können. Also dauert es super lange, bis sie endlich in Athen ankommen. Ja, und dann kommen die Amazonen nach Athen, reiten da ein und besetzen erstmal den Areopag. Das ist so ein kleiner Hügel gegenüber von der Akropolis. So, da hängen die jetzt rum. Und es kommt zu einem Tag voller Kämpfe, bei dem beide Seiten ganz schreckliche Verluste erleiden, während Hippolyte im Palast sitzt mit ihrem Sohn und sich denkt, scheiße, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt mit meinen Amazonenfreunden nach Hause? Schleiche ich mich einfach nachts in das Lager von denen? Wir hauen ganz schnell ab, sodass nicht mehr Leute sterben, weil die will jetzt auch nicht, dass die ganze Zeit Leute wegen der sterben. Aber sie denkt auch, sie kann nicht mehr ohne Theseus und Hippolytos leben. Gleichzeitig will sie sich aber ja auch nicht gegen ihr eigenes Volk stellen. Hat das sie ja eh schon verraten hat, dadurch, dass sie als Königin gegen die wichtigste Regel natürlich der Amazonen verstoßen hat, nämlich sich nicht in einen Mann zu verlieben. Sie ist also absolut hin und her gerissen. So, dann kommt es am zweiten Tag des Krieges wieder zu krassen Kämpfen und irgendwann sehen auf einmal die Amazonen, dass Hippolyte in voller Rüstung an Theseus Seite steht und mit ihrem Bogen auf die Amazonen zielt. Sie hat sich also für Theseus und Hippolytos entschieden und für die Athener. Das finden die Amazonen scheiße. Zu Recht, das ist ein krasser Verrat.
Zu Recht, ja.
Und deswegen schleudert eine gewisse Molpadia ihren Speer gegen Hippolyte. Der trifft sie. Hippolyte stirbt. Es ist tragisch, sie ist tot. Theseus tötet daraufhin Molpadia. Und man könnte denken, jetzt eskaliert es richtig, es eskaliert aber nicht. Sondern beide Seiten wissen, wenn es jetzt Kämpfe weiter gibt, werden alle sterben. Deswegen ziehen jetzt die Amazonen ab und die Griechen lassen sie auch abziehen. Man muss jetzt natürlich sagen, als die Amazonen dann nach Hause reiten, sind sie stark demoralisiert, denn ausgerechnet ihre Königin hat ihre wichtigste Regel verletzt und sie verraten. Und die andere Königin, es gibt ja immer zwei Königinnen, die andere Königin heißt Ortia, überzeugt aber dann alle anderen Amazonen, dass Hippolyte sozusagen unter Stockholm-Syndrom gelitten hat und sich nur deshalb auf die Seite des Theseus gestellt hat. Und das glauben dann irgendwann die Amazonen und sind wieder top motiviert. Das Einzige, was sie jetzt davon unterscheidet, wie sie vorher waren, ist, dass sie jetzt die Griechen komplett hassen. Die hassen jetzt die Griechen wie den Tod. Während aber die Griechen irgendwie eine gewisse Amazonen-Verehrung jetzt anfangen in Athen. Also die nennen ja auch zum Beispiel einen Abhang vom Areopag nach den Amazonen und die verehren die Amazonen. Das wissen die Amazonen nicht. Die Amazonen sind jetzt wieder zurück in Themyscyra, haben die erste große Herausforderung gemeistert. Und Theseus und Hippolytos leben jetzt weiter in Athen. Wir alle wissen, auch ihnen blüht kein schönes Ende. Und damit endet die Geschichte von Hippolyte.
Und auch deine Geschichte?
Ja.
Ist das der Cliffhanger?
Es gibt ja keinen Cliffhanger.
Cliffhanger ist.
Ja. Die Geschichte ist vorbei. Es gibt halt noch mehr Amazonen, die noch mehr erlebt haben, aber generell ist das die Geschichte von Hippolyte. Ach so, und Herakles hat übrigens den Gürtel gekriegt und mit zurück zu Eurystheus genommen und hat seine 12 Taten erledigt.
Ich find's schön, dass du es romantisch gehalten hast.
Ja, aber ich meine, sonst hätte ja auch der Ausgang keinen Sinn gemacht. Ich meine, wenn das jetzt nicht romantisch gewesen wäre, wieso hätte dann am Ende also vielleicht hatte die wirklich Stockholm-Syndrom.
Ja. Ich bin gespannt auf Teil 3, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer kommt.
Wahrscheinlich. Ja, in Teil 3, da kann ich schon mal kurz spoilern, kommt Achilles vor. Und eine Amazone namens Penthesilea. Und es wird nicht weniger dramatisch.
Ich liebe Drama. Ich liebe Drama in Mythen. Ich liebe aber auch Drama im echten Leben.
Ich liebe deinen dramatischen Übergang zu unserem Einspieler. Ich liebe auch Drama vor allem in Häusern, die im Sommer bewohnt werden. Und ich liebe Drama im Paradies. Womit sollen wir anfangen?
Ich würde kurz vielleicht zusammenfassen, was im Sommerhaus passiert ist. Genau.
Sehr gerne.
Ich wollte nicht im Wendland sagen, weil da spielt es ja nicht. Im Münsterland, in Westfalen. Genau. Und es ist so crazy, weil alle Leute kommen irgendwie miteinander zurecht. Alle sind Libis und machen halt ihre Spiele und nominieren dann halt Leute, was ganz tragisch ist. Und dann gibt's Mike und Michelle.
Schön gesprochen.
Und es ist so, ich kann mich da jetzt wieder drüber aufregen, was ich jetzt nicht machen werde, weil es einfach eine richtig krass toxische Beziehung ist. Beim Wiedersehen übrigens, und es war mir nicht bewusst, war eine Paarpsychologin am Start, die wohl schon mal da war, die das so ein bisschen analysiert hat alles. Und ja, ich hatte mir erhofft, dass sie ein bisschen krassere Statements zu dieser Beziehung setzt, aber sie hat halt einfach gesagt, ja, es ist eine toxische Beziehung und es ist ja schön, dass ihr jetzt an euch arbeitet und in Therapie seid.
Sind die?
Ja.
Okay.
Die machen jetzt eine Paartherapie und auf jeden Fall waren die ganzen hauptsächlichen Szenen, gingen um Michelle und Mike, wie er sie da angeschrien hat und verbal echt ausfallend war und das war echt.
Was hat Mike dazu gesagt in dieser Show?
Ja, der war so, ich muss mich hier jetzt mal öffentlich auch entschuldigen bei meiner Frau. Das habe ich ja jetzt schon 1000 Mal im Privaten auch gemacht. Und das ging jetzt ja auch so nicht. Aber dann war halt, wenn Kritik kam von anderen, war der wieder so, ach das. Ich freue mich riesig, dass Dominik und Lars gewonnen haben und dass das Finale halt aus Dominik und Lars und aus Ben und Sissy bestand.
Das fand ich halt auch richtig gut. Absolut.
Und dann ist mir aufgefallen, es liegt wahrscheinlich nur daran, dass wir es nicht gesehen haben, dass dann unsere Favoriten im Finale waren.
Du hast recht. Wir haben es für sie getan. Lars, Dominik, wir haben es für euch gemacht.
Ja, also ich kann da auch nicht mehr zu sagen, weil das ist das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, dass diese Beziehung sich da so krass...
Ja, das ist auch das Einzige, was mir da voll im Kopf bleibt. Also jetzt, wo wir bei schrecklich sind, ja, ich dachte, wir gehen jetzt, bevor wir jetzt zu guten Sachen übergehen, gehen wir kurz zum Hate gegen Princess Charming. Ich habe nämlich jetzt hier gerade, während du am Anfang gesprochen hast, hier die Zitate rausgesucht und möchte Teile dieses Fokusartikels kurz zitieren.
Gerne.
Weil es einfach zu krass ist. Hast du davon schon was gelesen?
Ja, ich habe ein paar Auszüge gesehen bei Instagram.
Also, Ulle ist auch nicht Muttis Schönste, aber Influencerin aus Berlin. Wen sie so influenziert, weiß man nicht. Nur, Zitat, es hat keiner eine Chance gegen mich. Die Frauen liegen mir zu Füßen. Zitat Ende. Da liegt sie allerdings ziemlich falsch. So wie Sonja, eine Österreicherin, die optisch nicht unbedingt ein schönes Beispiel ist, aber dafür ein sehr, sehr schönes Beispiel für geballte Verhaltensauffälligkeiten.
Ey, krass, oder?
Wie kann man sowas schreiben?
Vor allem sowas würde ja nicht bei einem normalen Bachelor-Format geschrieben. Das wird nicht bei Never. Bachelor in Paradise geschrieben. Es wird nicht geschrieben, wenn es die Bachelorette ist, werden die Männer nicht kommentiert. Also sie werden schon kommentiert, aber nicht in so einem Maß. Wenn es der Bachelor ist, werden die Frauen so nicht kommentiert. Also es ist einfach so eine krasse homophobe Scheiße.
Alter, wie kann man sowas schreiben?
Ja.
Und Kathi, die soll, wenn es nach ihrer Familie geht, einen russischen Mann heiraten. Da passt es doch, dass sie nach eigenen Angaben gerne raucht und säuft.
Schön rassistische Kackscheiße.
Das ist so krass. Dann, das ist doch mal ein guter Anfang. Elsa hat noch weitere Ziele in dieser Show. Zitat, ich möchte heteronormative Denkweisen auflösen. Zitat Ende. Also, liebe Welt, bitte werdet ganz schnell lesbisch, damit alles gay gut wird. Also, das ist doch, also, merkt die selbst nicht, dass sie...
Hat die sich eigentlich öffentlich mal entschuldigt?
Nö, haben ja, die haben den Artikel ja... Nein, die haben den Artikel rausgenommen. Also ich nehme an, die werden sich entschuldigt haben. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitbekommen. Aber ehrlich gesagt, da reicht es halt auch nicht, wenn du dich entschuldigst. Kommen wir zu schöneren Dingen. Und damit meine ich zu Serkan und zu Bachelor in Paradise.
Kleine Hintergrundinformation. Serkan ist ins Haus gekommen und hat direkt mit Samira angebändelt.
Sag es doch, geschlafen.
Ja, auch das. Ich wollte es romantisch halten. Das ist ja das Thema unserer Folge. Auf jeden Fall wollte er dann aber noch was von Chanel, der Bachelorette aus der Schweiz.
Schweiz?
Aus der Schweiz und hat sich da halt so richtig um Kopf und Kragen geredet, hat ihr nicht gesagt, dass er was mit Samira hatte, hat Samira gesagt, er hätte mit Chanel drüber gesprochen und es war so richtige Kinderkacke.
Ja, er hat sich da selbst ziemlich tief in die Scheiße geritten.
Ja, voll. Und ich fand Samira, also die mochte ich nie beim Bachelor, aber ich fand sie da ziemlich cool eigentlich. Wobei dann
ehrlich gesagt, ich auch. Also ich kannte die beim Bachelor nicht. Ich habe die jetzt erst bei Bachelor in Paradise zum ersten Mal gesehen. Und ich fand, die hat das gut geregelt.
Voll. Die war halt so richtig tough und hat cool. Es durchgezogen, ja. Und hat ihm halt auch erklärt, was sie stört. Und das finde ich halt, das fehlt sehr, sehr häufig bei diesen Formaten.
Ja.
Und dann in Folge 3. Ich mag die auch am liebsten. Ich mag die richtig gerne. Und in Folge 3 hat Serkan dann verstanden, dass Chanel ist ja auch draußen jetzt tatsächlich. Er hat dann Samira die Rose gegeben.
Und er hat ja bei dem Date mit dieser Donja, direkt gesagt, hör mal, ich date schon eine andere.
Ja, das war.
Ob das dann jetzt so nett war, mit der aufs Date zu gehen und nicht, ob man nicht hätte direkt sagen können, so, ja, nee, hör mal, ich glaube, wir gehen lieber nicht aufs Date.
Ja.
Sei jetzt mal dahingestellt, aber man muss jetzt auch sagen, Paul hat ihm ja auch ins Gewissen geredet.
Stimmt. Stimmt. Paul ist nämlich nicht nur Barkeeper, sondern auch
Therapeut.
Therapeut. Stimmt. Ja, das, da habe ich sehr aufgepasst bei Serkan und was er da so treibt. Und beim Rest ist mir eigentlich nichts Spannendes in Erinnerung geblieben.
Na, es gab auch schon noch einen Sex, und zwar von Lorek und Denise.
Boah, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was die mit dem will. Der hat die angerotzt.
Ja, das war uncool. Aber generell muss ich sagen, ich fand ja Lorek am Anfang total blöd, aber...
Habt ihr denn jetzt Lorek?
Heißt der nicht so?
Lorek.
Man muss es eben zugute halten, im Gegensatz zu beispielsweise Serkan, hat der von Anfang an Denise gut gefunden. Und auch wenn er am Anfang nicht den Eindruck gemacht hat, weswegen ich ihn ja dann erst nicht mochte, hat er jetzt nicht wie alle anderen gesagt, ja, nö, ich gucke jetzt nochmal hier, ich gucke jetzt nochmal da, ich lerne jetzt nochmal die kennen, ich lerne jetzt nochmal die kennen, sondern bisher
ja.
Bleibt er halt an Denise dran.
Ja.
Er will natürlich jetzt auch, dass sie sich dann auch nicht für andere. Und das ist dann wieder die Frage, ob das so gerechtfertigt ist.
Ja.
Aber trotzdem ist er, da bleibt er dabei der Sache und das finde ich nett.
Und Folge 4 ist es ja mittlerweile, verspricht, dass Denise dann doch auf andere Dates geht.
Wir werden sehen, was da sich, ich liebe einfach Bachelor in Paradise.
Ich liebe es auch.
So gut wie die letzte Staffel ist es halt nicht. Letzte Staffel war halt schon.
Ja, war nochmal anders. War aber auch eine andere Umgebung.
Naja. Apropos, da muss ich kurz... Da wollte ich dir noch schreiben. Ich wollte dir Screenshots vom Fernsehen. Bei Bachelor in Paradise, endlich wieder Bettina dabei.
Echt?
Ich weiß ehrlich gesagt absolut nicht, wie du das nicht gesehen haben kannst, weil ich glaube, die haben eine Schulung bekommen, wie sie am besten diese Bettina-Gläser mit dem Print nach vorne in die Kamera halten. Weil wirklich, das ist so krass. Bei jedem Gespräch, egal wo die sind, hat einer so ein Glas in der Hand und das zeigt immer nach vorne in die Kamera und die halten das immer so fest, dass man das Bettina richtig schön lesen kann. Da müssen die eine 3-4-tägige Schulung gehabt haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Und die sagen auch nicht, komm, wir trinken noch was. Die sagen, komm, wir trinken noch einen Bettina.
Das ist eigentlich so peinlich.
Und das liebe ich. Ich liebe das. Weißt du noch, wo ich uns mal die Bettina de Coco Torte geholt habe?
Die war geil.
Zu welchem Finale haben wir das denn nochmal gegessen?
Ja, es muss ja ein Bachelor gewesen sein, weil die Bachelorette hat kein Bettina.
Ah, ja, wir haben es zum Nico Griesert Bachelor-Finale
gegessen. Ja, stimmt.
Gegessen.
Oh, das war lecker. Ich habe auch mal meine einzige Berührung, und jetzt lüge ich, ich nehme es wieder zurück. Ich habe Bettina und Malibu verwechselt. Oh mein Gott, wie konnte ich nur?
Ich glaube, ich kaufe uns mal eine Flasche Bettina für die Party.
Oh ja. Ich würde gerne wissen, wie sich die Zahlen bei Bettina de Coco verändert haben, seitdem die Sponsor sind für Bachelor.
Ja.
Ob das was bringt tatsächlich. Ob Leute sich sagen, boah doch, da gibt's bestimmt richtig viele, die sagen, komm, wir trinken jetzt
Bettina. Sarah. Wir sind diese Leute.
Wir haben noch nie Bettina getrunken.
Ja, wir haben aber schon ein paar Mal fast Bettina getrunken. Nur haben es dann nicht gemacht, weil das teuer war. Weil wir cheap as fuck sind. Das ist der einzige Grund, warum wir bis jetzt noch kein Bettina getrunken haben. Sonst hätten wir bei jeder Bachelor-Folge Bettina getrunken. Was aus den Bettina-Gläsern. Ich habe uns eine Bettina-Torte gekauft.
Die Gläser sind aber richtig, richtig teuer.
Ja, die kosten 12 Euro pro Glas oder so.
Was soll das?
Und ich wette, trotzdem kaufen das Leute.
Halloween ist super.
Nee.
Nee?
Ich mag Halloween nicht.
Weil die unsere Martinszüge verdrängt unsere guten deutschen Traditionen.
Tradition. Ey, wie viele Leute uns dazu geschrieben haben, oder?
Ja, es hat mich richtig gefreut.
Das fand ich auch mega cool. Richtig, richtig cool. Leider konnte, also du hast ja dann die meisten Sachen beantwortet, weil ich war ja im Urlaub.
Ja.
Das hat und konnte leider auf nichts reagieren. Auch nochmal Entschuldigung an alle Menschen, die mir während der Zeit WhatsApp-Nachrichten oder so geschrieben haben. Denen habe ich auch allen nicht geantwortet.
Ist aber auch legitim.
Aber ja, ich habe immer wieder gesehen, so dass da Sachen bei Mythos und Wahrheit aufgeploppt sind, um die du dich zum Glück gekümmert hast.
Ja, ich meine, also das war, glaube ich, mehr als beim Ahui Zottel. Und da haben ja schon Leute uns, es haben uns jetzt tatsächlich Leute Bilder geschickt und das fand ich super sweet.
Ja, fand ich auch super sweet.
Wobei, vielleicht war es auch der gleiche, die gleiche Anzahl. Keine Ahnung, aber ich liebe es, wenn Leute uns antworten oder generell schreiben und erzählen. Ich auch.
Apropos, da möchte ich auch noch einen Shoutout machen an Steffi von Ponshausen.
Ja, die uns immer mit geilen Facts beliefert.
Ja, weil Steffi von Ponshausen kennt nicht nur Julian von The Bachelorette, sondern Steffi von Ponshausen weiß auch, was sich in welche Körperteile sich in welchen Säuren auflösen. Was, weiß ich nicht, nicht unbedingt für Steffi von Ponshausen spricht. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Aber es war, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe den Pons von Ponshausen noch gar nicht drauf geantwortet. Was, ja, weil ich im Urlaub war. Okay. Pons, Entschuldigung, ich antworte dir gleich direkt nach dieser Folge.
Nice. Also ja, schreibt gut, uns einfach alles. Schreibt uns auch einfach Geschichten aus eurem Leben. Wir lieben das. Ja, noch haben wir die Kapazitäten auch zu antworten.
Wenn euch jemals was Peinlicheres passiert ist als mir mit den Backstreet Boys und der Katze und den Kopfhörern, sagt mir Bescheid.
Ja.
Ich bin davon traumatisiert. Ich denke jetzt wirklich.
Boah, ich verstehe es.
Jedes Mal so, immer so schockartig, so wie wenn man seinen Schlüssel nicht in der Tasche spürt, wenn man den im Rucksack hat. Und dann denkt so, ach du Scheiße, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Dann denke ich erstmal so, sind meine Kopfhörer an. Aber ja, seitdem ist es nie wieder passiert. Und ich muss auch sagen, es waren ja alte Kopfhörer, die eh eine schlechte Qualität hatten. Und deswegen habe ich es nicht gemerkt. Und ich habe die seitdem nie wieder benutzt.
Ah, ich weiß, ich hätte mich auch zu Tode geschämt, wenn mir das passiert wird, wäre, aber für alle anderen ist es halt die witzigste Geschichte ever.
Naja, vielleicht nicht die witzigste Geschichte.
Oh, schon.
Komm schon, ja, aber ein paar andere witzige Geschichten auf Lager.
Ja, hau raus, vielleicht machen wir so eine witzige Geschichtenkategorie. Ich habe keine witzigen Geschichten, mir passiert nichts Witziges im Leben.
Ja, das ist auch meine einzige witzige Geschichte. Roland hat ein paar witzige Geschichten, vielleicht kann er mal seine Ankergeschichte im Podcast erzählen.
Wir holen den einfach dazu, dann erzählt er mal am Ende noch eine witzige Geschichte, damit alle gut schlafen können.
Boah, das wäre so geil, wenn wir eine Roland-Kategorie hätten.
Ja.
Roland, bitte melde dich bei uns.
Hast du Interesse?
Das ist deine Chance, berühmt zu werden.
Freue ich mich drauf. Freue mich auf die nächste Folge mit Roland.
Ach, ich freue mich auch auf die nächste Folge mit Roland. Wir dürfen den halt nur am Ende erst dazu schalten, weil der kennt sich halt mit Mythen besser aus als wir und dann korrigiert er uns nachher die ganze Zeit. Habe ich keinen Bock.
Wow, das wäre unangenehm.
Ist eh der schlauste Mensch, den ich kenne, deswegen darf der immer nur am Ende ganz kurz kommen, vorher nichts gehört haben, kurz seine Geschichte erzählen, wieder raus.
Ja.
So machen wir es.
Freue ich mich drüber.
Judy. Ich mich auch. Ja. Packen wir es ein.
Ja.
Folgt uns auf Instagram, Mythos und Wahrheit.
Das ist unser Name.
Gebt uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, weil uns hat letztens einfach einer kommentarlos eine 3-Sterne-Bewertung gegeben. Und wir haben nur eine 4-Sterne-Bewertung, die angeblich, Sandy, ein Versehen war und eigentlich eine 5-Sterne-Bewertung sein sollte. Und jetzt haben wir einfach eine 3-Sterne-Bewertung ohne Kommentar gekriegt.
Ohne Kommentar vor allem, ne? Dann kritisier doch einfach, was dich stört und wir können es ändern. Wir
machen doch jetzt wenigstens
witzige Geschichten am Ende.
Ja, deswegen Leute, bitte gleich das wieder aus. Wir haben nur noch eine insgesamt 4,8 Bewertung.
Nur noch. Das ist dein Höhenflug. Gut. Wieder.
Ja, da ist er. Danke für alles.
Danke für alles.
Stelle, danke. Danke, dass ihr uns zuhört.
Ja.
Danke, dass ihr da seid.
Ja.
Ja, macht, was ihr wollt und ciao.
Schlaf gut, bleib gesund. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Tschüssikowski. Tschüss. Denn dein Freund Sarah hat mir geschrieben, dass ich mich für Tschüssikowski nicht schämen soll. Also, Tschüssikowski.
Tschaußen. Get it. Get it. Yeah. We'll be right back.
live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.